Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Etwa 500 Millionen tote Tiere durch die Brände, allein im australischen Bundesstaat New South Wales. Diese Zahl hat die University of Sydney vergangene Woche vorgelegt. Wie zuverlässig solche Daten sind und was sie für das Ökosystem bedeuten würden, dazu gleich mehr im Interview. Außerdem geht es um die Frage, warum der Osten Australiens als Hotspot des Klimawandels gilt und warum sich besonders die Mündungsgebiete von Flüssen dort besonders schnell erwärmen. Und zum Schluss blicken wir auf die größte Astronomietagung des Jahres, die am Wochenende auf Hawaii begonnen hat. Gestern ging es da zum Auftakt viel um Zwerggalaxien und schwarze Löcher. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Im Südosten Australiens lodern seit Oktober Wald- und Buschbrände, inzwischen mit verheerenden Folgen. Auch Daten, die nicht unmittelbar mit diesen Feuern zu tun haben, verweisen darauf, dass der Klimawandel in dieser Region der Erde besonders stark ausgeprägt ist. Das zeigen zum Beispiel die Häufung von Temperaturrekorden und verlängerte Hitzewellen. Ein Forschungsteam der University of Sydney hat jetzt auf der Jahrestagung der britischen Ökologischen Gesellschaft in Belfast neue Messungen aus Gewässern im Süden des fünften Kontinents vorgelegt. Auch die zeichnen das Bild eines erhitzten Landes. Volker Mrazek mit den Details.
Der Staat New South Wales im Südosten Australiens hat mehr als 1100 Kilometer Küste. Im Norden beginnt sie unterhalb von Brisbane, im Süden reicht sie ein gutes Stück über Canberra hinaus. Ungefähr in der Mitte liegt Sydney. Es ist der Küstenabschnitt, an dem jetzt auch die verheerenden Buschbrände wüten und Menschen an die Strände fliehen ließ. Im Jahr 2006 startete dort ein staatliches Messprogramm. Seither wird regelmäßig die Wasserqualität in allen Ästuaren an der Küste bestimmt. So nennt man Flussmündungen, die unter dem Einfluss der Meeresgezeiten stehen.
Ästuare, das ist dort, wo sich Meer und Land treffen und wo ständig Nährstoffe und Süßwasser in den Ozean fließen. Es sind unglaublich wichtige Lebensräume. Fast alle Fische und Meeresfrüchte, die wir essen, verbringen Teile ihres Lebens in einem Ästuar.
Der Meeresbiologe Elliot Skains von der Universität Sydney hat die Messdaten jetzt ausgewertet. Regelmäßig erfasst wurde auch die Wassertemperatur in einem Meter Tiefe und das in fast 170 Ästuaren entlang der Küste. Nach Skains Analyse hat sich das Brackwasser in den Mündungsgebieten im Schnitt um fast 2,2 Grad Celsius erwärmt. Und das innerhalb von gerade mal 12 Jahren.
Diese Ästuare erwärmen sich schneller als die Atmosphäre und das Meer. Der Osten Australiens ist ohnehin bekannt als ein Hotspot des Klimawandels, als einer der Orte, die sich am schnellsten erwärmen. Und wir sehen jetzt, dass dieser Prozess in Ästuaren sogar noch beschleunigt abläuft.
Der Osten Australiens wird mit Wärme aus den Tropen beliefert. Dafür sorgt eine große Meeresströmung vor der Küste, der ostaustralische Strom. Er ist in jüngerer Zeit stärker geworden, sodass sich auch New South Wales stärker erwärmt. Australien ist ein regenarmer Kontinent. Große Flüsse fehlen dort weitgehend. Deshalb sind auch viele der Küstenästuare dort eher klein und seicht. Manche werden sogar nur von Bächen gespeist und einige bilden Lagunen, in denen das Wasser mehr steht als fließt. Ideale Bedingungen für eine besonders rasche Erwärmung, wie Luisa Listmann erläutert, Meeresbiologin an der Universität Hamburg.
Das kann man sich vorstellen wie ein flaches Planschbecken im Garten. Wenn man das im Sommer draußen stehen hat und da relativ wenig Wasser drin ist, dann kann das sehr schnell gehen, dass es sich erwärmt. Genau das passiert auch in solchen Gebieten, wo halt eben sehr viel Sonneneinstrahlung da ist und es flach ist.
In der Vergangenheit habe es bloß Untersuchungen in einzelnen Ästuaren gegeben, sagte Elliot Skains, zum Beispiel im Hudson River in den USA. Die neue Studie sei die erste über die Erwärmung sämtlicher Mündungsgebiete einer Region.
Ich denke, die Ergebnisse sind sicher auf andere trockene Gebiete übertragbar. Zum Beispiel auf dem Mittelmeerraum, auf Südafrika und die Westküste der USA, wo Ästuare ebenfalls klein und seicht sind.
Flüsse, Bäche und Lagunen an der australischen Südostküste erwärmen sich nicht nur rasch, sie werden auch immer saurer. Ihr pH-Wert sinkt, wie die Messungen seit 2006 zeigen. Welche ökologischen Folgen das habe, sei bisher nicht untersucht, sagt Skains. Er hoffe, dass seine Ergebnisse entsprechende Studien in Gang setzen. Die Ostküste Australiens ist berühmt für ihre Austern. Die ganze Zucht spielt sich in den Küstenästuaren ab. Überdies sind die Mündungen Kinderstube für Brassen, Schnapper und andere wichtige Speisefische, wie der Biologe sagt. Noch seien keine gravierenden Veränderungen durch die Erwärmung und Versauerung aufgefallen. Doch wenn die Entwicklung so weitergehe, sei das bloß eine Frage der Zeit.
Volker Mrasek über den Klimawandel an der Küste Ostaustraliens, die Region, die gerade in Flammen steht. Und wir bleiben bei den Bränden in Australien. Tausende Koalas sollen bereits durch Rauch und Flammen verendet sein. Allein im Bundesstaat New South Wales sind laut University of Sydney insgesamt 500 Millionen Säugetiere, Vögel und Reptilien ums Leben gekommen. Seit Tagen kursieren solche Zahlen, wie viele Tiere bereits durch die Brände in Australien gestorben sind. Es wurde sogar schon vor einem Aussterben der Koalas gewarnt. Immer wieder gibt es aber auch Kritik an solchen Schätzungen und Szenarien. Wie sich die Brände auf die australische Tierwelt auswirken und welche Daten für eine zuverlässige Einschätzung eigentlich nötig sind, darüber habe ich vor der Sendung am Telefon mit Anke Frank gesprochen. Sie stammt aus Deutschland und arbeitet als Ökologin an der University of Sydney. Ich habe sie zuerst gefragt, wie die Wissenschaftsgemeinde in Australien auf die zoologischen Horrormeldungen dieser Tage reagiert.
Es ist ein riesengroßes Desaster einfach. Also es ist was, was in seinen Ausmaßen noch überhaupt nicht abzuschätzen ist. Aber es ist auf jeden Fall zutiefst beunruhigend und es ist auf jeden Fall sehr, sehr negativ. Wir befinden uns in einem Land, was schon die meisten Säugetiere irgendwo auf der Welt verloren hat, also die höchste Aussterberate überhaupt aufweist. Und das wird sich mit Sicherheit aufgrund der Feuer auch noch mal verschlechtern.
Wie schätzen Sie denn aktuelle Berichte und Einschätzungen ja zum Massensterben oder sogar Aussterben der australischen Tiere durch die Brände ein? Da ist ja auch gerade eine Untersuchung oder eine Schätzung von der University of Sydney durch die Medien gegangen. Derzufolge betrifft das 500 Millionen Tiere.
Also da geht es um eine Studie, die der Herr Professor Chris Dickman, das war der Betreuer meiner Doktorarbeit, mit veröffentlicht hat. Also vermutlich ist es noch eine sehr, sehr starke Unterschätzung. Die Zahlen basieren ja auf einem Report, der schon relativ alt ist, wo es um Abholzung eigentlich ging. Also die Effekte, die Abholzung halt auf die Säugetiere, Vögel und Reptilien hat, hier auch nur in dem Bundesstaat Neu-Süd-Wales. Und daraufhin wurden halt Schätzungen berechnet. Diese Schätzungen waren auch schon relativ konservativ, sage ich mal. Also die haben schon die geringsten Werte da angenommen, um das halt mal abzuschätzen. Und diese Zahlen wurden jetzt für die Feuer genommen. Das Problem ist natürlich, dass Feuer sehr viel schlimmer sind als nur eine reine Abholzung. Weil bei einem extrem starken Feuer, also die Feuer sind ja im Moment auch so, dass die aufgrund der wirklich langen Trockenheit und der fehlenden Regenfelder und extremen Temperaturen, dass die halt einfach sehr, sehr heiß gebrannt haben und dass wir gar nicht auch wissen, was das halt für die Tiere, die sich halt normalerweise im Boden verstecken können vor den Feuern, bedeutet hat. Und was das aber auch für die Samen im Boden zum Beispiel bedeutet, ob die jetzt überhaupt noch keimungsfähig sind oder nicht, das wissen wir überhaupt nicht.
Welche Daten sind denn überhaupt notwendig, um die Entwicklung einer Population und auch deren Reaktion auf so ein Brandereignis, wie derzeit in Australien stattfindet, zuverlässig einzuschätzen? Also welche Daten braucht man, um sagen zu können, der Art geht es schlecht, die hat sich so und so entwickelt oder sie steht sogar kurz vor dem Aussterben?
Also am besten sind natürlich Langzeitdaten. Davon haben wir sehr, sehr wenige. 2017 gab es generell keine Fördergelder mehr für Langzeitstudien in Australien. Das hat die Regierung sozusagen gecancelt und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir brauchen eigentlich diese Langzeitstudien, um zu sagen, was mit Populationen langfristig passiert. Und wir brauchen standardisierte Studien und Studien, die halt nicht nur in Nationalparks, sondern halt auch in anderen Gebieten stattfinden. Und weltweit ist das leider ein Problem, dass viele Studien auch nur in Nationalparks stattfinden. Und wir brauchen halt vor allem Studien, die halt regelmäßig durchgeführt werden. Mein größter Wunsch jetzt für nach den Feuern wäre, dass man diese Gebiete auch nicht aufgibt, die jetzt da verbrannt sind, sondern dass man wirklich mal ganz genau schaut, was passiert da jetzt. Und zwar in Form eines Gradienten. Was passiert mittendrin in den Gebieten, die also weit weg noch von nicht verbrannten Flächen sind? Was passiert an Randflächen und was passiert an vielleicht Wäldern, die es noch irgendwie am Rande geschafft haben, den Flammen zu entkommen. Das, denke ich, wären jetzt ganz, ganz wichtige Forschungen, die man betreiben sollte.
Wenn wir noch mal einen Schritt zurückschauen, es wurde einerseits über das Massensterben von Individuen gesprochen, aber eben auch vor dem Aussterben von Spezies gewarnt. Gilt eine Tierart im Freiland eigentlich als ausgestorben, erst als ausgestorben, wenn das letzte Individuum dieser Art gestorben ist? Oder gibt es da bereits wesentlich früher sozusagen Ereignisse, die im Prinzip bedeuten, dass sich eine Art im Freiland nicht mehr erholen kann?
Ja, das gibt es. Das ist von Art und Art verschieden. Es gibt also verschiedene Definitionen von ausgestorben. Es gibt einmal funktionell ausgestorben. Das heißt, die Art kann ihre Rolle im Ökosystem nicht mehr erfüllen, weil es einfach zu wenige davon gibt. Und dann gibt es halt die Kategorie ausgestorben nach den roten Listen sozusagen, auch den roten Listen der IUCN. Und das würde dann bedeuten, dass das Tier tatsächlich komplett in der Wildnis ausgestorben ist. Und dann gibt es nochmal eine weitere Kategorie, dass Tiere auch in der Gefangenschaft ausgestorben sind.
Angenommen, die derzeitigen Brände führen tatsächlich dazu, dass Arten wie Koalas aussterben oder auch Insektenarten oder Vogelspezies, die ja wahrscheinlich nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Wie reagiert ein Ökosystem auf so eine Lücke, die durch so ein Ereignis wie einen Brand entstehen kann?
Das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen. Da fehlen uns noch ganz, ganz viele Antworten. Und das ist auch wirklich das, was das Ganze so ein bisschen gruselig macht, also oder besonders gruselig macht. Weil wir wissen eigentlich über die meisten Arten auf dieser Welt und auch nicht über die in Australien, was für eine Rolle die überhaupt erfüllen im Ökosystem. Und den Koala kennen wir jetzt sogar ziemlich gut. Aber viele, viele Arten, von denen wissen wir überhaupt nicht, was sie bedeuten. Es gibt eine kleinere Känguruart, die jetzt vermutlich mit den Feuern bereits verschwunden ist. Das Long-Footed Potoroo heißt das hier auf Englisch. Und diese Arten sind ganz, ganz, ganz wichtig, um Pilzsporen zu verbreiten. Und diese Pilzsporen sind wichtig, damit manche Pflanzenarten überhaupt keimen können. Und wenn diese Tiere nicht mehr da sind, um diese Pilzsporen zu verbreiten, dann fehlen uns auch diese Pflanzenarten. Und dass wir so etwas wissen, das ist ganz, ganz selten für eine Tierart. Also Australien hat über 350 Säugetierarten und die meisten Leute nicht nur außerhalb von Australien kennen vermutlich gerade mal ein, zwei Handvoll von diesen Arten.
Vielleicht zum Schluss, Sie haben das eben schon angedeutet, was aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswert wäre. Welche Daten sollten jetzt aufgenommen werden? Wie könnte die Wiederbesiedlung dieser verbrannten Ökosysteme verfolgt werden, um da möglichst viele wissenschaftlich sinnvolle und nützliche Erkenntnisse daraus zu gewinnen?
Also wir müssen einfach viel mehr über diese Interaktionen wissen. Das heißt, wir brauchen einfach Leute aus verschiedenen Fachbereichen, die da zusammenarbeiten. Also wir brauchen Experten, die sich mit Vegetation auskennen. Wir brauchen Experten, die sich mit Pilzen auskennen. Und wir brauchen Experten, die sich mit den verschiedenen Tiergruppen irgendwie auskennen, damit wir wissen, was da genau passiert. Und es reicht eigentlich nicht nur einfach zu wissen, dass es die Tiere dort noch gibt, sondern wir müssen auch ganz viel über die ökologische Rolle diese Tiere erfahren. Das heißt, wir brauchen Verhaltensdaten zusätzlich zu nur Daten, ob das Tier dort existiert oder nicht, um einen Einblick zu bekommen, was da jetzt passiert und wie und ob, also Wiederbelebung dieser Systeme überhaupt möglich ist. Was man sich vorstellen kann, ist, dass jetzt viele Tiere halt auch in das vielleicht noch intakte Habitat, da wo es das dann noch gegeben hat, fliehen und dass sie ja nicht einfach wieder, wenn das Feuer sozusagen vorbei ist, da wieder zurück hin können, weil es ist ja einfach keine Nahrung mehr da, es ist kein Schutz mehr da, es ist ja einfach alles weg. Und das kann man sich jetzt eigentlich vorstellen, wie auch nochmal eine riesengroße Migrationswelle, die jetzt auch nochmal einen besonderen Stress sozusagen für die nicht verbrannten Flächen drumherum bedeutet.
Die Biologin Anke Frank von der University of Sydney über die Folgen der Brände für die Tierwelt und Ökosysteme Australiens. In Honolulu hat gestern die Wintertagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft begonnen. Auf der größten Himmelskundetagung des Jahres diskutieren noch bis Mittwoch etwa 3500 Fachleute die neuesten Entdeckungen im Universum und künftige Projekte zur Erforschung des Kosmos. Unser Fachautor Dirk Lorenzen ist vor Ort und berichtet für uns von der Konferenz. Zum Auftakt ging es dort gestern erstmal viel um schwarze Löcher und deren Besonderheiten in Zwerggalaxien.
Im Zentrum fast aller großer Galaxien befindet sich ein extrem massereiches schwarzes Loch, das Millionen oder gar Milliardenmal schwerer ist als unsere Sonne. Auch im Zentrum unserer Milchstraße gibt es so ein Objekt. Unklar ist, wie die schwarzen Löcher zu dieser enormen Größe angewachsen sind. Vermutlich spielt galaktischer Kannibalismus eine bedeutende Rolle, also dass immer wieder große Galaxien kleinere verschlingen und so noch größer werden. Amy Rines, Professorin an der Montana State University in Bozeman in den USA, beschäftigt sich nicht mit den Riesengalaxien, sondern mit den kleinen Exemplaren.
I have been looking for massive black holes in little dwarf galaxies.
Ich habe in Zwerggalaxien nach schwarzen Löchern Ausschau gehalten, also in eher kleinen Galaxien, die den Magellanschen Wolken ähneln, den Begleitern unserer Milchstraße. In 13 dieser Galaxien habe ich schwarze Löcher gefunden, die rund 100.000 Sonnenmassen haben. Überraschenderweise sind die schwarzen Löcher aber keineswegs immer im Zentrum, sondern oft eher am Rand. Das hatte ich nicht erwartet.
Über 100 Zwerggalaxien hat die Astronomin mit dem Jansky Very Large Array untersucht, einem Verbund von Radioteleskopen im US-Bundesstaat New Mexico. Schwarze Löcher lassen zwar nichts entkommen, nicht einmal Licht, sind aber dennoch gut zu sehen, sofern sie Materie verschlingen. Denn die wird vor dem Sturz ins schwarze Loch kräftig aufgeheizt und leuchtet intensiv. Befinden sich schwarze Löcher nun am Rand der Zwerggalaxien, so deutet das auf eine bewegte Vergangenheit.
It's quite likely that the black holes.
Vermutlich wurden diese schwarzen Löcher aus dem Zentrum ihrer Galaxien herausgeschleudert, als diese mit anderen Zwerggalaxien verschmolzen sind. Die schwarzen Löcher sinken nicht zurück ins Zentrum. Dazu sind diese Galaxien zu massearm. Wir werden bald mit dem 8-Meter Gemini-Teleskop in Hawaii die Geschwindigkeiten bestimmen, mit denen sich diese schwarzen Löcher am Rand der Galaxien bewegen.
Was für ein Szenario. Zwei kleine Galaxien treffen im Kosmos aufeinander und formen eine etwas größere Galaxie, wobei ein schwarzes Loch auf Abwäge gerät und nun am Rand des neuen Objekts Gaswolken und Sterne verschlingt. Es ist sogar möglich, dass schwarze Löcher die Galaxien ganz verlassen und einfach durch das All driften. Doch ohne Material in der Umgebung sind sie nicht zu beobachten. Von den Zwerggalaxien gibt es Unmengen im Kosmos. Bei den Fachleuten finden sie allerdings oft wenig Beachtung. Zu Unrecht, erklärt Amy Rines.
Wir müssen bei Zwerggalaxien nicht nur die Zentren untersuchen, sondern auch die Randbereiche, wenn wir genau wissen wollen, wie viele dieser schwarzen Löcher es gibt. Die Zwerggalaxien sind sehr bedeutend, denn bei ihnen lässt sich die Masse der kleinsten massereichen schwarzen Löcher bestimmen. Solche Objekte waren vermutlich einst die Saatkörner, aus denen die heute gigantisch großen schwarzen Löcher entstanden sind.
Die Zwerggalaxien waren in der Jugendphase des Kosmos die kleinsten Bausteine der späteren Riesen, etwa unserer Milchstraße. Wie sich zeigt, gab es in ihnen mehr schwarze Löcher als bisher angenommen. Doch wie die schwarzen Löcher in den Zwerggalaxien überhaupt entstanden sind, bleibt weiter ein großes Rätsel. Um das zu lösen, brauchen die Astronominnen und Astronomen wohl neue Instrumente, etwa das James-Webb-Weltraumteleskop. Das wird in diesem Jahr noch ausgiebigen Tests unterzogen und soll, wie ein NASA-Vertreter in Honolulu bestätigte, Ende März 2021 endlich starten. Dann hält es nach den allerersten Sternen und Galaxien im Kosmos Ausschau und damit indirekt auch nach den ersten schwarzen Löchern.
Ein Beitrag von Dirk Lorenzen. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit meinem Kollegen Piotr Heller.
Chemie-Nobelpreisträgerin Frances Arnold muss eine Studie zurückziehen. Die amerikanische Chemikerin hatte die Arbeit letztes Jahr gemeinsam mit einem Kollegen und einer Kollegin im renommierten Magazin Science veröffentlicht. Es ging um modifizierte Enzyme, die chemische Reaktionen beschleunigen sollen. Nun teilte Arnold mit, dass sich die damals beschriebenen Ergebnisse nicht reproduzieren ließen. Das Magazin Science hat die Veröffentlichung zurückgezogen und berichtet von Lücken in den Protokollen entscheidender Experimente. Arnold bat auf Twitter um Entschuldigung. Zu der Zeit, als die Studie eingereicht worden war, sei sie beschäftigt gewesen und habe, Zitat, ihren Job nicht gut gemacht.
Auf der Venus könnte es aktive Vulkane geben.
Dass es auf unserem Nachbarplaneten Vulkane und Reste von Lavaströmen gibt, wissen Astronomen seit Jahrzehnten. Aber wie alt die Spuren von Ausbrüchen tatsächlich sind, war bislang nicht klar, weshalb auch die Frage nach der Aktivität der Venus-Vulkane unbeantwortet blieb. Jetzt haben Forscher aus den USA die Atmosphäre der Venus im Labor nachgebildet und das Verhalten der Lava unter diesen Bedingungen studiert. Diese Laborbefunde verglichen sie sodann mit von Raumschiffen aus gemessenen Lavaspuren auf der Venus. Das Ergebnis? Die beobachtete Lava auf unserem Nachbarplaneten dürfte erst vor einigen Jahren erstarrt sein. Somit müsste es immer noch aktive Vulkane auf der Venus geben, resümieren die Wissenschaftler im Fachblatt Science Advances.
Eine Stadt in China wird von einer mysteriösen Lungenkrankheit heimgesucht.
Chinesische Behörden sprechen von 59 infizierten Personen. Sie würden isoliert behandelt werden. 7 der Patienten befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Ausbruch ereignete sich in der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan. Seinen Anfang nahm er wohl auf einem Fischmarkt, der inzwischen geschlossen wurde. Laut einer Gesundheitskommission gäbe es derzeit keine Anzeichen für eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Zudem handele es sich weder um Grippe, MERS, Vogelgrippe noch SARS. Der Fall weckt Erinnerungen an eine zunächst vertuschte SARS-Pandemie, die 2002 im Süden Chinas gewütet hatte. Damals starben über 700 Menschen.
Die Untersuchung der Boeing 737 MAX offenbart weitere Sicherheitsrisiken.
Das Flugzeugmuster wird derzeit auf Herz und Nieren überprüft, damit es wieder eine Zulassung bekommt. Wie die New York Times berichtet, haben Ingenieure bei diesen Prüfungen ein neues Sicherheitsrisiko identifiziert. Es handelt sich um 2 Kabelstränge, die nah beieinander verlaufen und einen Kurzschluss verursachen könnten. Ein derartiges Versagen könnte zu einem Absturz führen, wenn die Piloten nicht richtig reagierten, schreibt die Times unter Berufung auf einen Boeing-Ingenieur und 3 weitere Personen. Der Flugzeughersteller selbst teilte mit, dass man das Problem, falls nötig, einfach beheben könnte. Flugzeuge des Typs 737 MAX müssen derzeit am Boden bleiben. Grund sind 2 Abstürze, bei denen eine Steuerungssoftware der Auslöser gewesen sein könnte.
Chinesische Forscher schlagen Biokohle als umweltfreundliche Energiequelle vor.
Die Biokohle ließe sich mit einfachen chemischen Prozessen aus nicht essbaren Nebenprodukten wie Reishülsen, Sägespänen oder Stroh herstellen. Man könnte sie wie gewöhnliche Kohle verbrennen. Den Nutzen dieses Brennstoffes haben die Forscher im Magazin Science Advances vorgerechnet. Demnach ließe sich in China allein aus Abfällen genug Biokohle herstellen, um damit 13% des klassischen Kohlebedarfs zu stillen. Würde man die Idee in die Tat umsetzen, könnte China im Jahr 2030 6% seines CO2-Ausstoßes einsparen.
Sternzeit 6. Januar. Finnlands stille Astronomin. Vor 105 Jahren kam im finnischen Turku Liisi Oterma zur Welt. Ursprünglich wollte sie Sanskrit studieren, doch weil das in ihrer Heimatstadt nicht gelehrt wurde, entschied sie sich für Mathematik und Astronomie. Am Observatorium von Turku war sie bald in die Programme zur Suche nach Kleinplaneten eingebunden. 1938, im Alter von 23 Jahren, verfasste sie ihre Diplomarbeit über dieses Thema. Liisi Oterma entdeckte 54 Kleinplaneten und 3 Kometen. 1943 identifizierte sie auf Himmelsfotos einen Kometen, der zunächst auf einer stark elliptischen Bahn alle 8 Jahre um die Sonne zog. Später geriet Komet 39P Oterma durch eine enge Begegnung mit dem Planeten Jupiter auf eine fast kreisförmige Bahn, auf der er rund 20 Jahre für einen Umlauf braucht. 1955 wurde Liisi Oterma die erste Doktorin der Astronomie in Finnland, mit einer Arbeit über Teleskopoptik. Sie baute etliche exzellente Fernrohre und Zubehörteile für Sternwarten in Finnland und im Ausland. Später wurde sie Professorin und als Nachfolgerin ihres Lehrers Irje Veisele Direktorin am Observatorium von Turku. Liisi Oterma war äußerst sprachbegabt und galt als sehr bescheiden und zurückhaltend. Anders Reitz von der Sternwarte Kopenhagen sagte über sie, sie sei in 11 Sprachen still. 2001 ist die große finnische Astronomin im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Asteroid 1529 trägt den Namen Oterma.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die steigenden Autoneuzulassungen in Deutschland. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams.